Schönen guten Morgen. Da hinten ist wenig Licht an, ich sehe euch nicht, aber ich weiß, dass ihr da seid. Oh, danke schön, Marc. Ihr wisst, manchmal habe ich so kuriose Einfälle. Das liegt so in der Natur der Sache. Da denke ich mir Sachen aus, die sind ein bisschen doof und ich möchte keine Vegetarier und auch ihre Verwandten nicht beleidigen und vor allen Dingen nicht in Versuchung führen, wenn ich euch ein Bild zeige und stopp. Und vor allen Dingen möchte ich diejenigen, die gerne grillen, ich will keinen angucken, auch nicht verleiten, jetzt den Raum zu verlassen und gleich zum Grill zu gehen. Wisst ihr Bescheid, ne? Jetzt das Bild. Man kann die Bibel mit einem T-Bone Steak vergleichen. Das T, wie das Kreuz, bildet das Herzstück. An ihm hängt alles, was es braucht, um wirklich satt zu werden. Ist cool, oder? Komm, jetzt gib's mal zu, das ist ein guter. Ich hab mir das ausgedacht, also von daher. Aber es wird nicht dabei bleiben. Es ist nur ein Bild, es ist nur eine Metapher, es ist nur ein Spruch. Aber an dem Spruch hängt eine wesentliche Wahrheit über das Kreuz. Aber ich möchte das Bild beziehungsweise dem Knochen noch eine weitere Bedeutung geben. Dieser Knochen steht auch dafür, dass wenn wir die Bibel lesen, dass es zwar eine ganze Menge Fleisch gibt, aber dass es immer auch Knochen gibt. Und diese Stellen in der Schrift, in denen das Fleisch oder diese Fleischtexte stehen, die sind meines Erachtens nach deutlich mehr als die, die Knochentexte sind. Aber es gibt sie, diese Knochentexte. Und der Predigttext heute Morgen, der ist ja sehr kurz, das ist ein Knöchelchen. Ne? Der Predigttext heute Morgen lautet, und führe uns nicht in Versuchung. Das ist der eigentliche Predigttext. Das, was die Andrea gelesen hat, das ist ein Stück weit die Erklärung dazu. Vielen Dank übrigens, Andrea, dass du das getan hast. Wenn wir lesen und führe uns nicht in Versuchung im Vaterunser und wir nehmen die Bibel so, wie sie ist, mit unserem deutschen Text, wie manche das machen, und wir lesen einfach, führe uns nicht in Versuchung, Vater oder Vater unser und so, und dann führe uns nicht in Versuchung, dann müsste die Schlussfolgerung sein, oh, Gott kann uns in Versuchung führen. Und ich finde, das ist ein Problem. Das ist ein Knochen. Aber wer seine Bibel liest und wer sie kennt, der glaubt nicht, dass Gott tatsächlich der Urheber von Dingen ist, die mich in massive Schwierigkeiten und Nöte bringen, oder? Ich hoffe zumindest nicht, dass ihr das glaubt, dass Gott der Urheber von Schwierigkeiten ist in unserem Leben. Und wer die Bibel gut kennt, der weiß, dass dieser Jakobus-Text nicht umsonst gelesen worden ist, denn Jakobus sagt ganz klar, Gott versucht niemanden zu etwas Bösem. Und wie verhält es sich jetzt eigentlich mit diesem Begriff, mit diesem Begriff der Versuchung, über den wir heute Morgen auch ein bisschen nachdenken wollen, im Vaterunser. Was hat das damit auf sich? Am Ende ist dieser Begriff, der mit Versuchung übersetzt ist in vielen Übersetzungen, einfach auch eine Frage der Übersetzung. Wie verstehen wir den? Wie können wir den richtig verstehen? Und jeder, der das liest, Vaterunser, und dann irgendwann führe uns nicht in Versuchung, wenn er ein bisschen nachdenkt, kommt er ins Schleudern, weil so richtig einleuchten tut uns nämlich nicht, dass Gott uns in Versuchung führen könnte. Das trauen wir ihm eigentlich nicht zu. Und der Begriff im Griechischen, der Perasmos heißt, glaube ich, den gibt es in verschiedenen Variationen und der wird in seinen Variationen auch übersetzt mit Anfechtung oder als Verb eben auch mit Versuchen oder mit Verführen. Und wenn das Eck noch davor steht, also dieses Heraus im Griechischen, dann manchmal auch mit Herausfordern. Das sind so Übersetzungsvarianten. Wenn wir an Versuchung denken und wir sind eine Gemeinde noch mit einem Schnitt von über 60, dann denken wir vielleicht auch an eine Reklame, die es mal gegeben hat, wo Versuchung drin vorkommt. Habt ihr eine Idee? Die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Das ist eine original aus dem Internet geklaute Zeitungswerbung von 1984. Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Das ist dann eher so für die Frauen, ne? Nicht? Okay. War auch nicht so gemeint. Für die Männer, die sind leicht versuchbar, wenn es ums andere Geschlecht geht. Da kommen jetzt keine Bilder. Da kommen jetzt keine Bilder. Aber wenn ihr im Internet unterwegs seid, so wie ich, ganz viel, dann kommt ihr manchmal auf Nachrichtenportale wie NTV oder andere. Und dann könnt ihr Dinge lesen wie: Heidi Klum schickt oben ohne Ostergrüße. Heidi Klum kennt ihr, sieht immer noch ziemlich gut aus. Und die schickt oben ohne Ostergrüße. Und dann eben so ein Bild dabei, dass man draufklicken kann, um mal zu gucken, was sich dann so tut. Bei der Versuchung, egal ob Milka oder Heidi Klum, da geht es letztlich immer um diese Frage: Soll ich oder soll ich nicht? Also bei Milka seht ihr, ne, bei Heidi Klum ist ein anderes Thema, da klicke ich nicht drauf. Gott sei Dank nicht mehr, früher vielleicht eher, aber heute nicht. Aber Versuchung lässt uns immer eine Wahl. Wir können immer überlegen: Will ich oder will ich nicht? Will ich dieser Versuchung nachgeben oder nicht? Und die Konsequenzen für unsere Entscheidung und für die Wahl, die wir treffen, die sind dann entweder positiv oder negativ, gut oder schlecht. Das ist dann der Fall. Und manche dieser Konsequenzen, die bleiben relativ lange verborgen, auch weil sie im Verborgenen passieren. Dann kriegen wir nicht so viel mit, wenn einer dann vielleicht über die Heidi Klum einsteigt und irgendwo in der Pornosucht hängen bleibt. Das geht ganz lange oft, ohne dass andere das mitbekommen. Das Gleiche gilt für Spielsucht oder andere Süchte, die im Verborgenen passieren. Das sind Versuchungen. Es ist eine Versuchung, auch online zu pokern oder sonstige Dinge zu tun, die man im Verborgenen tun kann. Und die Konsequenzen können manchmal in einer Katastrophe enden, wie einer kaputten Familie, einer kaputten Ehe oder sonst was. Und manchmal sind sie vielleicht nicht ganz so schlimm und wie bei Milka gibt es einfach nur einen dicken Bauch. Geht es bei der Bitte im Vaterunser um diese Art von Versuchung? Das ist die Frage. Glaubt Jesus, wenn er uns sagt, wir sollen so beten, dass Gott uns mit Milka und Heidi Klum versucht und guckt, ob wir in der Spur bleiben? Ich denke, wenn ihr diese Frage hört, dann werdet ihr sagen: Nö, kann ich mir so nicht vorstellen, dass das Gottes Art ist. Dass es Gottes Art wäre, so zu gucken, ob seine Kinder in der Spur bleiben. Und ich kann euch bestätigen, ich denke das auch nicht. Was mir als erstes einfällt, ist das, was du gelesen hast, ohne dass wir es abgesprochen haben. Nämlich, dass Jesus hingegangen ist im Garten Gethsemane und sagte zu seinen Jüngern: Betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Und daran denke ich zuerst, wenn ich an das denke, was im Vaterunser steht, wo Jesus sagt, wir sollen beten, führe uns nicht in Versuchung. Weil ich glaube, dass das so ein bisschen die Richtung vorgibt, in die Jesus denkt. Vielleicht ist es eben ein Hinweis darauf, was Jesus tatsächlich meint. Jesus wusste, einmal zu dem Zeitpunkt, als er das Vaterunser lehrte, das steht ja relativ vorne im Matthäusevangelium, was am Ende seiner Geschichte und der Geschichte der Jünger mit ihm auf sie zukommen würde. Und es ist gut möglich, dass er das auch im Blick hatte. Er wusste auch, dass die 3 Jahre, als er das sagte im Garten Gethsemane, betet, dass er nicht in Versuchung kommt. Er wusste, dass diese 3 Jahre Investition, die er ins Leben der Jünger hinein investiert hatte, dass die in einem Augenblick zerstört werden können. Nämlich zum Beispiel in dem Moment, wo man hingeht und versucht, diese Menschen, die da kommen, um Jesus gefangen zu nehmen, mit dem Schwert zu bekämpfen, so wie die Zeloten das sowieso vorhatten, was die Römer angeht. Der Versuch war ja da, bei Petrus die Sache so zu lösen. Jesus wusste sehr genau, wie kritisch dieser Moment im Garten Gethsemane werden würde. Nicht nur für ihn, sondern vor allen Dingen auch für seine Jünger, dass 3 Jahre, die er in sie investiert hat, in einem Moment kaputt gehen können, weil die anfangen, plötzlich alles zu vergessen, was er gesagt hat. Diese ganzen Werte des Reiches, diese Werte der Vergebung, der Liebe, des Friedens, der Gewaltlosigkeit, dass die in einem Moment weg sein könnten, wenn die Jünger sich entscheiden, der Versuchung nachzugeben und die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Jesus wusste, um die Versuchung wegzulaufen. Er wusste, um die Versuchung wegzulaufen und den Bau seines Königreiches wieder gegen Fischerboote einzutauschen. Und die Anfänge waren ja da. Das ist ja, was die Jünger ein Stück weit auch gemacht haben. Betet, dass ihr in der Stunde der eigentlichen Versuchung den Glauben nicht verliert an das, was wir hier gemeinsam aufbauen. Dass ihr den Glauben nicht verliert an dieses Reich Gottes. Auch dann nicht, wenn ihr seht, dass ich gefoltert werde und am Kreuz hänge. Bleibt dabei. Und würde Jesus im Vaterunser von einer Milka- oder Heidi-Klum-Versuchung sprechen, dass das die Art von Versuchung wäre, in die Gott seine Kinder absichtlich führen würde, dann kann ich euch sagen, würde ich meinen Glauben an den Nagel hängen. Das traue ich Gott nicht zu. Ich glaube eher, dass das, was ich gerade versucht habe zu schildern, das ist, was Jesus meinte. Und Jakobus hat das klargestellt, dass Gott diese Art von Versuchung, uns zu Bösem zu verführen, nicht in seinem Repertoire hat. Das hat Gott nicht. Deshalb sagt er in Vers 12, ich habe die Verse mitgebracht nochmal, glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Also wer die Prüfung standhaft erträgt. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Ganz wichtig, Jakobus sagt hier an dieser Stelle mit keiner Silbe, dass Gott unseren Glauben auf die Probe stellt. Das steht da nicht. Ne? Da steht nicht, dass Gott unseren Glauben auf die Probe stellt. Möchte ich nur mal kurz unterstreichen. In dem Fall auf jeden Fall nicht. In Vers 13 stellt er dann klar, wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, dann soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selber zu oder von etwas Bösem, das klärt das Griechische nicht ganz, verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits zum Bösen. Wir können Gott niemals die Schuld geben, wenn wir etwas tun, was nicht in Ordnung ist. Weil er uns niemals eine Falle stellt, um so etwas zu tun. Das ist glasklar. Gott schickt keine Versuchung, die zum Bösen führt. Gott hat schöne Frauen geschaffen, Gott sei Dank. Er hat schöne Frauen geschaffen, aber nicht, um uns zur Sünde zu verleiten. Das nicht. Und Jakobus argumentiert hier im Grunde genommen gewissermaßen, nicht ganz so offensichtlich, aber er argumentiert hier gewissermaßen mit Gottes Charakter, der das Verleiten zur Sünde ausschließt. Das passt nicht zu Gott. Es passt nicht zu Gott, uns Böses zu wollen. Gott ist gut. Gott ist Licht. Und in diesem Licht gibt's kein Dunkel. In diesem Licht, in diesem Guten, gibt's nichts Böses. Es ist weder in ihm, noch kommt es an ihn heran, noch kommt es aus ihm heraus. Keine Chance. So ist Gott nicht. Und Jakobus erklärt die Ursache und die Quelle der Versuchung in Vers 14 so. Er sagt, nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Herrliche Metapher vom Zeugen eines Kindes, vom Aufwachsen eines Kindes und so weiter und so fort, mit Blick auf die Begierde und das Endprodukt Sünde, kommt aber aus uns selbst heraus. Es kommt nicht von Gott. Die Begierde und das Begehren, die sind das Problem. Begierde und Begehren, denkt mal kurz drüber nach. Es ist dieses, wir wollen immer mehr. Wir kriegen nie genug. Wir kriegen den Hals nicht voll. Das ist das, was uns Menschen ganz, ganz häufig ausmacht. Mehr Geld, mehr Scheunen, mehr Sicherheit, mehr Befriedigung, egal welcher Natur. Es braucht immer mehr, glauben wir, um glücklich zu sein. Und das, wenn uns das Reich Gottes und wenn uns sein König Jesus nicht reicht, dann suchen wir woanders. Das ist der Punkt. Dann kommt Begierde ins Spiel. Deshalb kennen wir ja alle als Bibelleser Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann wird euch alles andere zufallen. Oder die Stelle in Lukas 12, müsst ihr zu Hause nochmal lesen vielleicht, richtig toll, wo es darum geht, dass einer sagt, dass Jesus dem Bruder sagen soll, er soll das Erbe teilen. Und dann geht Jesus hin und sagt, hütet euch vor aller Habgier. Dann erzählt er dieses Gleichnis von dem Typen, der immer sagt, ich, mir, meiner, mich. Und dann Scheunen baut und noch mehr Scheunen baut. Und am Ende sagt er, was macht ihr euch überhaupt Sorgen? Und auch da sagt er wieder, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird sich finden. Das ist das Gegenteil von Begierde. Und was die Begierde hervorbringt, das tut nicht gut. Und es schadet unserer Beziehung zu Jesus. Wann immer wir anfangen zu begehren, wann immer wir anfangen, mehr haben zu wollen, als das, was wir in Christus und in seinem Reich haben, wird unsere Beziehung zu Jesus Christus leiden. Das ist eine ganz natürliche Folge. Und das Gute ist, dass Gott nicht auf uns einschlägt, sondern dass er da steht, wartet, dass wir umkehren, dass wir zurücklaufen. Dann steht er da mit offenen Armen, empfängt uns, vergibt uns und drückt uns so lange, bis der ganze Schweinedreck unserer Begierden wieder abfällt. So ist Gott. Er ist gut. Er ist Licht. Er ist liebevoll. Aber er wünscht sich natürlich, dass wir gar nicht erst zu den Schweinen kommen. Klar. Deshalb predige ich ja, ne? Damit wir Dinge lernen, die der Herr eigentlich für uns will. Und wir wählen, was wir begehren. Und wir ernten dann aber auch die Früchte dessen, was wir säen. Und das muss nicht so etwas Schlimmes sein wie Ehebruch. Das kann einfach auch die Entscheidung sein, den PC oder das Sofa der Gemeinschaft vorzuziehen. Ich wehre mich ja immer dagegen zu moralisieren, wenn ich predige, ne? Aber ich sage euch ganz ehrlich, es hat mich heute Morgen geärgert, dass wir nur zu viert da unten beim Beten saßen. Warum? Diese Viertelstunde früher hier hinkommen, um zu beten für die Gemeinde. Hey, Leute, wenn wir wollen, dass es vorangeht, dann lasst uns beten gemeinsam. Lasst uns kommen. Ne? So, jetzt habe ich fertig moralisiert. Tut mir leid, ich bin schwach geworden, der Versuchung erlegen. Aber vielleicht denken wir, ja, doofes Beispiel, diese Sache mit der Bequemlichkeit oder dem Sofa oder der Gemeinschaft, über die ich immer wieder predige. Fakt ist, dass das, was auf dem Sterbebett am meisten bereut wird, wisst ihr, was das ist? Nicht genügend Zeit mit Menschen verbracht zu haben. Das wird am meisten bereut. Koinonia. Gut, das war jetzt nur so ein Zwischending, aber ist mir wichtig. Lasst uns das praktizieren. Wenn wir wollen, dass Gemeinde nach vorne geht, lasst es uns tun. Vers 16. Macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister, sagt Jakobus. Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es kein Wechsel von Licht und Finsternis gibt. Das sind so tolle Verse, die uns so schöne Aussagen machen über wie Gott wirklich ist. Der Glaube kann trotz allem auf die Probe gestellt werden. Deshalb sagt Jesus auch, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Der Glaube kann auf die Probe gestellt werden und ich denke, dass die Versuchung, die Jesus im Vaterunser meint, dass dieses Wort Versuchung erstmal irreführend ist, aber das, was er mit Versuchung meint, eben tatsächlich die Momente sind, in denen unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Unsere Jesus-Beziehung, unsere Liebe zum Vater, diese Frage nach dem, was ist uns wirklich wichtig? Worauf legen wir wirklich Wert? Man kann den Begriff Versuchung vielleicht auch übersetzen mit Test oder Prüfung. Das klingt zwar ein bisschen nach Noten, aber wenn ihr einen Moment drüber nachdenkt, eine Prüfung bringt oft auch Dinge zum Vorschein, die lebenswichtig sind oder lebenserhaltend. Wenn ein Arzt auf der Suche nach der Ursache starker Schmerzen ist und dabei ein Magengeschwür entdeckt, dann sind wir am Ende dankbar, dass er gründlich geprüft hat, weil wir wissen, 2 Wochen Antibiotika und die Sache hat sich erledigt. Wenn bei der gründlichen Untersuchung eines Magengeschwürs dann zufällig noch eine Biopsie entnommen wird und ein Krebsgeschwür entdeckt wird, rechtzeitig, dann sind wir noch dankbarer für den Arzt und für die Prüfung. Und dann sind wir vielleicht sogar dankbar für das Magengeschwür, wer auch immer das verursacht hat. Aber Prüfungen können Gutes bewirken. Und das ist das, was wir im Hinterkopf halten sollten. Und ich persönlich verstehe Versuchung deshalb auch im Sinne von dem, was Jesus sagt im Vaterunser, ein Stück weit als etwas wie eine schwere Herausforderung, die Teil unseres Lebens ist. Immer mal wieder. Wir werden immer mal wieder schwer herausgefordert in unserem Leben, sei es durch Krankheit, durch Unfall oder egal was. Es gibt immer wieder diese Situationen. Und wenn man die ersten Verse liest bei Jakobus, dann ist interessant, oder man erahnt eigentlich, dass Jakobus weniger von diesen Milka-Klum-Versuchungen spricht, sondern von anderen Dingen. Und anders ausgedrückt, oder auch das Leben, das wir als Christen leben, in diesem Reich Gottes, in dem wir unterwegs sind, was mit Christus angefangen hat, was mit der Auferstehung wirklich inauguriert wurde, dieses Reich, das so eine ganz andere Ethik hat. Das Leben in diesem Reich, inmitten einer Welt, die Jesus nicht will, auch dieses Leben stellt uns immer wieder vor Herausforderungen. Und wir werden immer wieder getestet, ob wir loyal sind. Loyal sind gegenüber diesem Reich und loyal sind gegenüber Jesus. Dieses blöde Beispiel bei der Steuererklärung, das mag blöd sein, aber es ist tatsächlich ein Test. Das ist echt ein Test. Man kann bei der Steuererklärung sehr leicht ein paar Euro sparen, wenn man nicht ganz ehrlich ist. Aber das ist ja nicht alles. Es ist immer eine Versuchung, immer ein Test, die neuen Werte dieses Reiches, die Jesus Christus uns gegeben hat, die durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist in uns sind, diese neuen Werte zu verraten, wenn wir merken, dass wir auf der Grundlage der alten Werte uns tatsächlich Vorteile verschaffen können, sei es im Job, sei es beim Gespräch mit Behörden, was auch immer. Wenn wir zurückfallen und dieser Versuchung erliegen, diese alten Werte ohne Jesus zu leben, weil sie uns einen Vorteil versprechen, dann sind wir im Grunde genommen da, wo in Eden alles angefangen hat. Da ist was, in dem Fall in Eden das Böse, das uns etwas verspricht, wo es sagt, das bringt dir einen Vorteil. Du musst mir nur vertrauen, dass es auch wirklich so ist. Das ist die Eden-Versuchung. Es ist die Frage, ob ich Gott vertraue, dass das, was Gott gibt, genügt. Das ist Versuchung. Vertraue ich darauf, dass das, was Gott gibt, genügt? Oder begehre ich mehr, weil der oder das Böse, in welcher Form auch immer, mir mehr zu bieten scheint? Das ist die Frage, die sich stellt, wenn wir über Versuchung nachdenken. Am Ende geht es um Loyalität. Es geht um Vertrauen zur ersten Liebe. Darum geht es. Christ zu sein und christusgemäß zu handeln. Und auch wenn uns, oder gerade wenn uns keiner sieht, das ist eigentlich der ultimative Test. Christusgemäß zu handeln, auch wenn uns keiner sieht. Und die Frage, ob wir Gott vertrauen und ob er uns genug ist, die stellt sich im Alltag in den kleinen und verborgenen Herausforderungen. Die stellt sich für mich in diesen Kleinigkeiten wie Heidi Klum. Das ist schon eine Herausforderung, nicht drauf zu klicken. Und da können wir üben, für die harten Tests im Leben, die kommen, gewappnet zu sein. Wir können üben, Gott zu vertrauen, dass er genügt. Und der Versuchung nicht nachzugeben, Gott links oder rechts liegen zu lassen, wenn das Leben knallhart zuschlägt. Sondern ihm treu zu bleiben, loyal zu bleiben. Und egal ob Klum oder Krebs, Gott sehnt sich danach, dass wir das leben, was wir glauben. Und das Wort Glauben in der Bibel wird meistens besser übersetzt, wenn wir sagen Vertrauen. Wenn wir auf Gott vertrauen, darauf vertrauen, dass er uns in Jesus Christus alles gibt, dann kommt das, was ich auch immer wieder gerne sage: Jesus Christus ist meine Identität. Wer bin ich? Ich bin nicht der gelernte Bäcker, der irgendwann einen Master in Theologie gemacht hat. Ich bin Christ. Ich bin nicht derjenige, der hier vorne steht und gut predigen kann oder sonst was. Ich bin Christ. Jesus ist meine Identität. Und das ist mein Anker. Und das muss auch unser Anker sein, wenn Versuchung kommt. Wenn ich nur antworte mit "Ich darf das nicht, ich darf das nicht, ich darf das nicht", dann werde ich scheitern und dann würde ich auf Heidi Klum klicken. Wenn ich sage, ich bin Christ, ich brauche das nicht, dann kann sie mir gestohlen bleiben. Bei Schokolade ist das nicht so einfach, aber egal. Die Frage, führt Gott uns in Versuchung zum Bösen? Antwort: Nein, niemals. Versucht Gott uns zum Guten? Ja. Ich glaube ja. Ich glaube, oft genug stehen wir vor der Herausforderung oder vor einer Gelegenheit, Gutes oder das Richtige zu tun. Und viel zu oft tun wir es nicht, weil wir der Versuchung erlegen, bequem zu sein. Und das manchmal mit ganz bescheuerten Ausreden. Jesus hat dazu auch ein Gleichnis mal erzählt, diese Geschichte, ne, mit dem, er lädt Leute ein und die sagen dann: "Nee, ich habe gerade geheiratet, ich muss mich um meine Frau kümmern, ey." Oder: "Nee, ich habe ein Auto gekauft, muss ich gerade mal putzen." Oder keine Ahnung. Jesus lädt uns ein und er versucht uns zum Guten. Ne? Eine Gebetsgemeinschaft, 9:45 Uhr, sonntags morgens. Nur einmal in der Woche und man muss auch nur einmal hier hinfahren, weil nachher ist Gottesdienst. Das ist eine Versuchung zum Guten. Wie reagieren wir? Dass Gott uns in seiner Weisheit herausfordert und unseren Glauben auf die Probe stellt, um uns zum Wachsen zu verhelfen und unsere Beziehung zu stärken, ja, das passiert. Aber das ist nie etwas Böses. Und das ist nie etwas, mit dem er uns überfordert. Sondern im Gegenteil, es ist meistens etwas, mit dem er uns belohnt. Lasst mich das nochmal ganz deutlich sagen, ganz klar sagen, was ich nicht glaube. Weil das steckt so stark in uns drin, in unserer konservativen Theologie, die sehr stark von gewissen Dingen geprägt ist. Ich glaube nicht, dass Gottes Tests beinhalten, uns Krebs zu schicken. Ich glaube nicht, dass Gott will oder dass Gott Eltern testet, indem er ihren Kindern einen Gehirntumor schenkt oder es zulässt, dass sie einen bekommen. Ich glaube nicht, dass Gott schwere Unfälle erlaubt, damit wir nachher als verunfallte und querschnittsgelähmte Christen hingehen und Gott besonders preisen. Und den Podcast, den ich mache, in dem ich offen über das erzähle, was wir durchmachen mit Blick auf Krebs, das tue ich nicht, weil ich glaube, dass Gott den Krebs im Leben von Carola will oder erlaubt, damit wir ihn besonders gut verherrlichen können. Dass wir ihn verherrlichen wollen, ist die Frucht der Beziehung zu Jesus und nicht die Frucht eines Tests durch Krebs. Und ich möchte, dass ihr euch das sehr gut merkt, weil mir das sehr, sehr wichtig ist, denn damit steht und fällt vieles, was unser Gottesbild angeht. Und dass Gott trotz dieser Katastrophen des Lebens, die unser Leben erschüttern, wie ein Erdbeben, ich habe da gestern mit Herbert und Rita darüber gesprochen und geweint, dass Gott uns trotz dieser Katastrophen des Lebens, die uns erschüttern, tröstet und dass er etwas Gutes daraus macht und dass er etwas Gutes bewirkt, das glaube ich. Weil so ist er. Er kann das. Und Jakobus traut es dem Geber nur guter Gaben nicht zu, seinen Charakter und sein Wesen der Liebe zu verraten. Das tut Gott nicht. Nicht, damit er sich daran freuen kann, wie toll dieser Podcast von den Gosses, die so toll mit dem Krebs umgehen, in dieser Welt ankommt. Nein, so ist Gott nicht. Gott gibt gute Gaben. Gott ist treu. Er liebt. Und das Leben, das stellt uns vor Herausforderungen, ohne dass Gott seine Finger im Spiel hat oder ohne dass Gott hingeht und die Pläne des Teufels abnickt. Und alle die, die jetzt an Hiob denken, lade ich ein, mit mir gerne mal über Hiob zu diskutieren, wenn ihr mögt. Das ist nicht das, was das Hiob-Buch uns lehren will. Und auf den Teufel komme ich nächste Woche noch zu sprechen, zweiter Teil zu dieser Predigt. Kleiner Einschub, der mir auch wichtig ist und in dem Zusammenhang gekommen ist. Die Heilige Schrift gibt uns ja leider nicht immer glasklare Antworten auf alles, was wir lesen oder finden oder alle Fragen, die wir haben. Tut sie nicht. Sonst wäre Erkenntnis kein Stückwerk. Es braucht Demut. Es braucht Demut und es braucht die Zunge, die lernt zu sagen, ich weiß es nicht. Ich habe nicht alle Antworten auf die Bibel und auf das, was in der Bibel abgeht. Und man muss in Sachen Theologie über alles diskutieren dürfen und dann nachher noch fähig sein, sich zu lieben und in die Arme zu nehmen und sich gegenseitig zu schätzen. Das ist auch wichtig, weil eine Versuchung ist, da hatten wir heute Morgen in der Gebetsgemeinschaft, hat Bernd nämlich interessanterweise dafür gebetet, dass Gott uns bewahrt vor dieser Versuchung, hochmütig zu werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Gebetsanliegen. Ich zitiere euch mal einen Text, den einer geschrieben hat. Wer nicht in der Lage ist, den Papst genauso in den Arm zu nehmen und zu lieben, wie er viele seiner Freunde und Kollegen in den Arm nimmt, von denen er weiß, dass weder ihre Überzeugung noch ihr Leben im Einklang mit dem ist, was man selbst glaubt, der mag zwar viel über die Bibel wissen, aber er hätte die zentralste Botschaft der Bibel und vor allen Dingen das Wesen Gottes nicht erfasst. Lieben müssen wir alle Ebenbilder Gottes und nicht nur die, die das glauben, was wir für falsch oder richtig halten. Wir dürfen unsere Überzeugungen haben und wir dürfen unsere Überzeugungen gewiss sein, aber wir sollten demütig bleiben, wenn wir mit anderen über ihre Überzeugungen sprechen und vor allen Dingen auch mal zuhören, selbst wenn sie Wert darauf legen, in einem Tempel in Sri Lanka Blumen für eine an Krebs erkrankte Frau zu spenden, wie mein Freund Tim in Kastrop. Das müssen wir lernen. Demütig zu bleiben und nicht der Versuchung zu erliegen, uns über die anderen zu erheben, egal für wie richtig wir uns und unsere Überzeugungen halten. Habe ich euch gesagt, dass ich eine Einladung habe vom Domradio in Köln zu einem Interview? Habe ich die Tage gekriegt. Ich finde das lustig, weil ich war ja viele Jahre Missionar in Portugal und ich hatte es nicht so mit dem Dom. Aber es ist kein Scherz. Und bei Heidi Klum habe ich Nein gesagt. Beim Domradio konnte ich der Versuchung nicht widerstehen und ich werde da demnächst irgendwann ein Interview haben über die Golfarbeit. Was für eine tolle Gelegenheit. Und was bin ich Gott dankbar, dass ich heute die Freiheit habe, das zu tun. Eine Sache, die ich vor vielen Jahren niemals angenommen hätte, weil ich mich einfach für zu richtig gehalten hätte in meiner Theologie. Eine der größten Versuchungen ist tatsächlich, stolz zu sein, steht sogar in meinem Konzept, Bernd, uns selbstgerecht zu werden, wenn wir denen den Glauben absprechen, die an der einen oder anderen Stelle zu anderen Erkenntnissen gelangen. Da müssen wir vorsichtig sein, weil die Wahrheit, die wir anbeten, ist immer noch eine Person und nicht eine Erkenntnis über falsch oder richtig, die ich glaube zu haben, wenn ich die Bibel lese. Ganz, ganz wichtig. Und wir alle erkennen stückweise und wir alle irren uns mit und ohne Doktortitel. Das gilt für jeden und zuerst für mich. Und wenn ihr meine Predigten hört, dann müsst ihr immer damit rechnen, dass ich mich irre in dem einen oder anderen Punkt. Und trotzdem bin ich verpflichtet, zu predigen, was der Herr mir aufs Herz legt, wenn das denn ist, ne? Aber das ist so. Wir müssen prüfen, müssen gucken, was will Gott. Wir setzen zur Landung an, ein paar Minuten dauert es noch, aber im Kontext dessen, was Jakobus schreibt, und das Interessante ist, dass bei Jakobus ganz, ganz vieles an die Bergpredigt seines Halbbruders erinnert, ist auch dieser Punkt mit dem Reichtum, der da drin steht. Weil auch der Reichtum, und das geht uns alle an, weil wir alle reich sind, weil Reichtum und Geld, Wohlstand, große Gefahren, wie sagt man, in sich bergen, für Nachfolge oder Nachfolge nicht mehr ganz so ernst zu nehmen, weil sie eben oft dazu führen, dass ich sage, Gott, lass mich mal alleine machen. Ich könnte mich ja damit zufrieden geben und sagen, es gibt gute Ärzte, warum sollen die Ältesten über einen kranken Menschen beten oder andere Dinge. Ich kann mir meine Problemlösungen ja kaufen. Wofür brauche ich andere Menschen? Wofür brauche ich Gott? Das ist alles dem Wohlstand geschuldet. Und auch unser Christsein, unsere manchmal sehr laue Art, Christ zu sein, hängt mit Wohlstand zusammen. Uns geht's zu gut. Und Jakobus sagt, das ist eine große Versuchung. Deshalb wird der Arme ganz besonders hervorgehoben im Jakobusbrief. Der Arme braucht Gott nämlich anders. Er braucht ihn vor allen Dingen viel, viel mehr. Reich verliert man Jesus leichter aus dem Blick als arm. Und deshalb geht uns das Thema alle an. Und nicht umsonst geht Jakobus dann in diesen Versen hin und preist die Armen. Warum? Weil sie nichts haben. Und ich glaube, man kann auch nochmal eine Parallele ziehen zu dieser anderen Situation, wenn uns das Leben so richtig erschüttert, so wie jetzt in unserem Fall, dann wird Haben viel, viel unwichtiger als Sein. Und dann werden Menschen und Freunde viel, viel wichtiger als alles andere. Alles andere verliert seine Bedeutung, wenn die Krisen kommen und die Tests, die Gott gebraucht, um uns nach vorne zu bringen. Das Leben bietet viele davon. Die Bitte im Vaterunser ist also meiner Meinung nach eher die Bitte an Gott, dass er in seiner Souveränität hingeht und verhindert, dass es zu solchen großen Herausforderungen kommt. Darum dürfen wir beten. Aber sie passieren. Und vielleicht nehmen sich deshalb die gute Nachricht, ich habe das mitgebracht auf der Folie, die gute Nachricht und auch die Hoffnung für alle. Deshalb nehmen die sich vielleicht die Freiheit, eben diesen Text aus dem Vaterunser etwas anders zu übersetzen, nämlich mit, lass uns nicht in die Gefahr kommen, dir untreu zu werden, sondern rette uns aus der Gewalt des Bösen. Das steht da nicht. Da steht tatsächlich Versuchung im Vaterunser, aber ich glaube, sie deuten es richtig. Das Vaterunser, das Jesus lehrte, da wusste Jesus genau, was kommen würde, im Blick auf die Zukunft, mit Blick auf seine Jünger, mit Blick auf die ersten Christen, mit Blick auf Verfolgung. Und er wusste auch um die Macht des Bösen, die versucht. Und über den Teufel als eine weitere Quelle der Versuchung reden wir nächste Woche. Im Garten Gethsemane stand Jesus vor der allergrößten Herausforderung, vor der allergrößten Versuchung überhaupt. Nämlich Nein zu sagen zu dem, was er und sein Vater von Ewigkeit her geplant haben. Ans Kreuz zu gehen und zu sterben, damit wir leben können. Und Jesus hat dieser Versuchung widerstanden, Nein zu sagen. Er hat den Test bestanden, weil er seine Liebe zu dir, seine Liebe zu mir und seine Liebe zum Vater über alles gesetzt hat. Und ich glaube, wenn wir über Versuchungen nachdenken und reden, dann ist die Liebe Gottes und die Liebe zu Gott der Schlüssel. Je mehr wir davon verstehen, je besser wir Gott kennenlernen, umso leichter wird es, Versuchungen zu widerstehen, die unserer Begierde entspringen oder die der Teufel uns anbietet, weil wir begreifen, dass es nichts Besseres gibt, als unsere Identität in Jesus Christus zu haben. Damit haben wir alles. Achtet es für lauter Freude, sagt Jakobus in Vers 3. Erachtet es für ein Vorrecht, wenn ihr diese Tests durchlaufen müsst, denn am Ende, und er denkt vom Ende her, am Ende hat es etwas Gutes. Und das ist auch die Lehre des Hiob-Buches, in dem Gott dir sagt, du kannst mir vertrauen, egal wie übel dir das Leben mitspielt. Amen.